Nun darf ich euch also kennenlernen. Ich merke, Akustik funktioniert. Ihr könnt mich alle verstehen, wenn ich so spreche. Ich grüße euch also alle, dass wir alle wahrnehmen. Einen herzlichen Gruß an dieser Stelle. Ich vermute, Sie werden es noch hören, auch an Familie Weber, an Martin besonders. Es ist ja eine spannende Idee gewesen, die im Kirchengemeinderat geboren wurde, die ich dann hörte, als ich das erste Mal, ich glaube 2,5 Jahre ist es schon wieder her, hier das erste Mal war und über die geistliche Situation im Nordosten berichtete. Darüber, dass es sein kann, dass ihr dort, zum Beispiel in der Uckermark, wo ich jetzt herkomme, Menschen begegnet, 40-jährigen Menschen, für die ihr die ersten Personen seid, die das mit Jesus wirklich glauben, die sie kennenlernen. Als ich das mal registriert habe, dass ich in Deutschland Menschen begegnen kann, erwachsene Menschen, die noch nicht bewusst einem Menschen begegnet sind, der mit Jesus lebt, dachte ich, okay. In meiner Jugendzeit war ich mal von Jesus gerufen worden in die Mission, in vollzeitlichen Dienst. Und ich dachte immer an Afrika. Ich dachte an Tropenhelm und Dschungel und habe erst viel später mitgekriegt, dass in Afrika inzwischen in den meisten Teilen viel mehr Christen sind, viel mehr geistliches Leben da ist. Und bin dann in einen Landstrich geführt worden, den ich überhaupt nicht kannte. Also, kurz hinter Berlin, zwischen Berlin und Stettin, auf dem Weg an die Ostsee, durchquert man häufiger mal die Uckermark. Und die Idee im Kirchengemeinderat war, dass eine Partnerschaft, eine ganze Kirchengemeinde eine Partnerschaft aufbauen könnte mit der Uckermark. Wie wäre es, wenn Kirchberger dazu beitragen, dass es dort hell wird? Viele Menschen dort in meiner Umgebung, Uckermärker, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sodass sie sich auch in Krisensituationen nicht daran erinnern können. Ich habe das als Jugendlicher, hörte ich das als Spruch in der Kirchengemeinde. Also, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten mehr. Da fangen alle an zu beten. Ich habe den Eindruck, die Uckermärker würden das hinkriegen. Sie wüssten gar nicht, an wen sie sich überhaupt wenden sollten, dass da irgendwas ist. Gott hat sie aber nicht vergessen und er hat mir damals das aufs Herz gelegt, mit meiner Familie dorthin zu ziehen. Ihr erinnert euch ja, dass Jesus mal gesagt hat, von Jerusalem ausgehend, von Israel, soll diese frohe Botschaft von ihm, die Menschen, die ihn bezeugen, in alle Welt gehen. Und bis an das Ende der Welt. Ja, und geistlich gesehen zumindest trifft das auf die Uckermark zu. Also von der Entfernung, wie weit Zeitgenossen von diesem Messias weg sind, ist das Ende der Welt. Und die Enden der Welt, die haben ja durchaus in der Bibel eine Verheißung. Die hat nämlich Gott im Blick und will sie segnen und erreichen. Und weil Jesus Zuversicht hat für diesen Landstrich, deshalb schöpfe ich auch immer wieder neuen Mut. Auch wenn es Geduld braucht und wir etwas wachsen sehen, aber wie man halt einen Baum wachsen sieht, so sehen wir dort auch, dass etwas geschieht. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, von euch schon zu hören, von eurem Glauben an Jesus, den ihr pflegt und den ihr lebt. Wie rege das Gemeindeleben hier ist, das hat mich schon beeindruckt, so davon zu hören. Ich dachte, wie kann man da den Überblick behalten, so fast? Ich war auch beeindruckt, wie groß hier Dörfer sind. Das ist bei uns ein bisschen anders. Also wir wohnen ja nun außerhalb. Wir kommen, Gramzow ist unser nächstes Amt. Das ist so der große Zentrum, das sind 1000 Einwohner. Dann fährt man raus ins nächste Dorf, das ist Malchow, das hat etwa 200. Dann fährt man weiter in die Siedlung, das ist Neumalchow, das hat 100. Und dann fährt man nochmal weiter raus und dann kommt man zum guten Haus. So, dann könnt ihr euch vorstellen so. Ich fand es schön, die Atmosphäre, die ich damals im Kirchengemeinderat kennengelernt habe, die war, fand ich sehr ansprechend und schön. Und wie natürlich es war, auch dort zusammen zu beten. Ich habe heute als Thema für diese Predigt überschrieben, ein bisschen komisch vielleicht, Häusle bauen in der Heimat. Von der Zeit im Zelt und dem Hoffen auf ein gutes Haus. Ja, also Häusle bauen. Ich war 8 Jahre lang in der Schule in Leingarten und Heilbronn, also Grundschule und Gymnasium dann. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin irgendwie dialektunfähig. Ich habe es nicht geschafft, Schwäbisch zu lernen. Also ihr habt eine Fähigkeit, an der ich immer noch arbeite. Aber es reicht, dass ich damals verstanden habe, dass das Häuslebauen eine gewisse kulturelle Bedeutung hat. Ich glaube, damit liege ich bis heute immer noch ganz gut. Und wenn ich natürlich von der Zeit im Zelt und dem Hoffen auf ein gutes Haus spreche, dann denke ich natürlich auch an die deutsche Indianer-Pionier-Mission und die Zeltmission. Da ist es ja so, die bauen immer wieder Zelte auf für einige Wochen an einem Ort, um dort Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Aber der Gedanke ist, dass man das auch danach wieder abbricht und dann an den nächsten Ort geht. Halt beim Zelt, man bricht es wieder ab. Und beim guten Haus, da haben wir von vornherein daran gedacht, dass es ein Ort ist, der dauerhaft, langfristig dort sein soll, den Gott segnet und gebraucht und wo man ihm begegnen kann. Also die Dauerhaftigkeit spielte da eine Rolle. Und beides ist das Bild, was auch der Paulus im 2. Korintherbrief aufnimmt. Und diesen vorgeschlagenen Text für heute, den würde ich euch gerne noch erweitert vorlesen, und zwar nach der Übersetzung Neues Leben. Dort spricht Paulus Folgendes: Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben oder zerfallen, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten, unsere Trübsale, sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, also wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir. Denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper durchaus gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. In der vertrauten Luther-Übersetzung ist das folgendermaßen am Anfang übersetzt, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Was sieht denn Paulus, wenn er das Unsichtbare meint? Ich nehme mal 3 Aspekte aus diesem Text raus. Der ist sehr gehaltvoll, wie ich finde, da kann man lange drüber nachdenken. Auf das Unsichtbare sehen. Ich muss euch sagen, das ist hier viel einfacher, glaube ich, darüber zu predigen als in der Uckermark. Es ist geradezu das Gegenteil dessen, was so ein Lebensmotto für Uckermärker ist. Da heißt es nämlich landläufig immer wieder, so habe ich es gehört, also ich glaube nur das, was ich sehe. So, recht bodenständig so, aber das ist so die Überzeugung eines Uckermärkers. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und daran machst du dich fest. Und hatte ich Kontakte mit der psychotherapeutischen Klinik und der psychiatrischen Klinik in Angermünde. Und da hörte ich von Psychiatern, dass sie ein ganz großes Problem haben. Seit der Wende gibt es eine Erkrankung, einen Bereich, der massiv angestiegen ist. Der hat sich fast verdoppelt, nämlich Depressionen und psychische Erkrankungen. Und sie haben mir gesagt, das Schwierige ist, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, gar nicht formulieren können, was in ihnen vorgeht. Es gibt so ein Wort im Brandenburgischen, wenn du schwierige Lebenssituationen hast, dann stöhnen sie nicht, sondern sie sagen, es muss. Muss halt. So nach dem Motto, beißt die Zähne zusammen und durch, ändert sich auch nicht. Aber etwas, was in dieser Lebenshaltung, ich glaube nur, was ich sehe, eben auch passiert, ist nicht nur, dass ich Gott aus dem Blick verliere, sondern dass man auch keinen Blick für sein Inneres hat. Sie gehen gar nicht davon aus, dass der Mensch einen Geist, eine Seele hat. Und deswegen wird darauf auch nicht geachtet. Wird auch kein Wert drauf gelegt und gefragt, Mensch, wie geht es dir eigentlich so innerlich? Und sie finden keine Worte für das, was sie erleben und werden trotzdem depressiv. Und ihr wisst, wenn man gar keine Worte findet für das, was in einem vorgeht, kann man ganz schlecht auch damit arbeiten. Auf das Unsichtbare sehen. Meine lieben Zeitgenossen da, wo ich wohne, die würden sagen, hey, wie soll denn das gehen? Wie soll man denn auf was Unsichtbares schauen? Da ist doch nichts. Und sie würden sagen, also die Christen oder die Glaubenden, das müssen so ein bisschen Traumtänzer sein. Die glauben ja an was nicht Reales. Und Paulus würde sagen, nee, das ist ein bisschen anders. Die materielle Welt, die wir vor uns sehen, die ist schon real. Aber diese Realität ist vergänglich. Aber diese unsichtbare Welt Gottes, die wir nicht mit unseren Augen sehen können, die ist noch viel realer. Nämlich diese Realität ist nicht vergänglich. Und deswegen ist diese Realität Gottes die viel gravierendere. Und deswegen gilt es, das, was uns Jesus, was uns die Bibel offenbart und vor Augen stellt, im Glauben, nicht nur ernst zu nehmen, sondern darauf auszurichten, weil das Bestand hat. Das ist also die Realität, die viel ernster zu nehmen ist. Damit hätte ich jetzt meine lieben Nachbarn noch nicht überzeugt. Die würden sagen, damit habe ich das nicht so. Drei Dinge, die Paulus in diesen Worten hier beschreibt, auf das Unsichtbare sehen. Ich habe ja gesagt, Überschrift sozusagen von der Zeit im Zelt und dem Hoffen auf ein gutes, auf ein ewiges Haus. Das ist ja ein Bild für unseren Körper und für unser ganzes menschliches Dasein. Das wird im Grunde fast verglichen, als wenn die Erde so eine Art Campingplatz ist. Und unser Leben im Grunde wie ja, ein Zelt, was halt abgebrochen wird. Nun spricht aber Paulus zuallererst von Herrlichkeit. Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. Da schreibt er, dass die ganzen Sorgen und Schwierigkeiten, mit dem alten Wort, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft ein über alle Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Im ganzen Korintherbrief schreibt Paulus, erzählt Paulus sehr viel von der Herrlichkeit. Und in der Bibel ist es so, dass dieses Wort Herrlichkeit immer einen Bezug auf Gott hat. Gott ist herrlich. Und die gewaltige Erkenntnis, die das Leben von Paulus verändert hat, war die Erkenntnis, dass die ganze Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus zu finden ist. Und zwar in dem Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Ihr wisst, Paulus hatte auch schon mal ein Leben davor, als er noch Saulus auch genannt wurde. Und da konnte er das gar nicht nachvollziehen. Da fand er Jesus einen einzigen Humbug und man musste dagegen vorgehen. Bis er ihm persönlich begegnet ist. Und diese Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkannt hat. Und deswegen sagt Paulus auch das Evangelium trägt diese Herrlichkeit in sich. Diese Erkenntnis, dass hier Gottes Wesen aufscheint. Was ist denn eigentlich Herrlichkeit? Was ist damit gemeint? Wenn die Bibel davon spricht, ist eine, sage ich mal, eine überwältigende Schönheit damit beschrieben. Und zwar eine Schönheit, für die wir gar keine richtigen Worte finden, weil sie uns geradezu sprachlos macht. Wenn wir als Menschen der Herrlichkeit Gottes begegnen, dann beglückt sie uns einerseits und andererseits überfordert sie uns vollständig. Manchmal geht es uns ja schon, wenn wir etwas Schönes in dieser Welt sehen, dann macht uns das manchmal auch schon sprachlos. Ich erinnere mich, in der Jugendzeit war ich manchmal begeistert von der Schönheit von gewissen Mädchen und auch das macht einen manchmal sprachlos schon. Und da gibt es ein schönes Lied auch, das heißt Schönster Herr Jesus. Das ist wahrscheinlich bekannt. Herrscher aller Enden, Gottes und Mariensohn. Da wird auch von der Schönheit dieser Welt gesprochen. Und wie herrlich das ist, wie schön sind die Wälder und die Blumen und auch die Menschen in ihrer Jugendzeit. Und dann heißt es, sehe sehr nüchtern. Wisst ihr, wie es kommt? Sie müssen sterben, müssen verderben. Doch Gottes Lieb und Schönheit währt in Ewigkeit. Seine Herrlichkeit und Schönheit ist eben nicht vergänglich. Paulus sagt, dass er nicht auf das Schwere fixiert ist, was er erlebt, und nicht darauf schauen möchte, sondern auf die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, im Evangelium. Er sagt, da gibt es einen Kontrast, die ist nämlich in unsere Herzen gelegt, wo wir Jesus Christus erkennen. Und es gibt einen Kontrast. Er sagt, wir haben diesen Schatz, diese Herrlichkeit in irdenen Gefäßen, also in so einem Tontopf. Es ist keine Luxusverpackung wie in der Parfümerie, sondern es ist ganz komisch. Gott legt diesen Schatz in Menschen, wo manchmal das äußere Erscheinungsbild und das, was ihr Leben ausmacht, gar nicht so sehr herrlich und imposant wirken, sondern manchmal ganz schwach. Und das war bei Paulus der Fall. Und nun beschreibt er weiter und sagt, ich richte meine Augen auf diese Herrlichkeit, weil sie ein enormes Gewicht hat. Und dieses Gewicht hat eine Wirkung, nämlich gegenüber dieser Herrlichkeit fallen alle diese schweren, sorgenvollen, schlimmen Dinge, die wir erleben, nicht mehr so ins Gewicht. Er hat ja das sogar beschrieben, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Da habe ich mir, als ich das las, gedacht, also Paulus, ist das nun wirklich wahr? Ich kenne viele schwierige Situationen und böse Situationen, die Menschen erleben, die alles andere sind, aber nicht leicht, die daran kaputt gehen. Und ich habe manches Mal, auch in der Zeit in der Uckermark schon, eigentlich den Mut verloren gehabt schon. Und habe mich aufgerichtet an dieser Zuversicht, die Gott hat. Und dann fand ich es ermutigend, dass es Paulus ganz genauso ging. Der hat ganz am Anfang des zweiten Korintherbriefs beschrieben, was sie gerade durchgemacht haben. Dass sie in Asien eine Situation erlebt haben, erstes Kapitel, wer es nachlesen möchte. Da beschreibt er, dass die Bedrängnis, das Schwere, was sie dort erlebt hatten, so schwer war, dass sie alle Hoffnung aufgegeben hatten, noch zu überleben. Dass es sie so am Boden niedergedrückt hat, dass es sie überfordert hat, über ihre Kräfte ging. Und das bedeutet für mich erstmal, selbst für Menschen im Glauben gibt es diese Situationen, wo wir sagen, nee, das überfordert mich. Ich habe nicht die Kraft dafür. Paulus sagt nicht, das ist alles leicht, das ist alles Kinkerlitzchen. Überhaupt nicht. Er hat der Gemeinde Anteil gegeben. Er hat nur in der Situation auch geschrieben, es gibt auch von Gott her einen Trost. Und zwar nicht nur im Sinne, dass einer dir über die Haare streichelt, sondern Trost Gottes bedeutet, dass Gott dir eine Kraft zukommen lässt, mit der du der Realität deines Lebens standhalten kannst und den nächsten Schritt wieder tun kannst. Wenn Gott dich tröstet, heißt das, du kannst wieder aufgerichtet sein und weiterleben. Und genau das beschreibt Paulus für sein Leben. So greift Gottes Wirken und Kraft in mein Leben, dass er mich fähig macht, das Schwere zu tragen und mit ihm weiterzuleben. Und dass diese Herrlichkeit, die er vor sich sieht, gewichtiger ist. Ich will das noch einmal so beschreiben. Martin Luther King, vielleicht habt ihr von dem schon etwas gehört, diesem Bürgerrechtler in den USA. Als sich die Situation in der Bürgerrechtsbewegung dort sehr zuspitzte, es waren viele Drohungen, auch bedrohliche Situationen, er sah vor sich, dass es schwere Zeiten geben wird für die Bewegung und für ihn. Und dann sprach er an einer Stelle davon, dass er etwas gesehen hat. Wie, das weiß ich jetzt nicht genau, ob es eine Art Erscheinung oder ein Traum war. Jedenfalls sagt er Folgendes, dass all das, was er an Schwerem vor ihm sieht, ihn gar nicht mehr kümmert, ihm nicht mehr die Seele schwer macht. Und der Grund war folgender. Denn meine Augen haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des kommenden Herrn. Und diese Herrlichkeit von Jesus Christus, die überstrahlte alles das Böse, was sich um sie herum aufbaute. Wisst ihr, all das Böse und Zerstörerische in dieser Welt, das hat manchmal so, das kommt so gewichtig daher, als wenn das für immer ist. Und wenn das das Dominierende über einem ganzen Leben ist. Aber das Böse und all das Schwere hat es noch nie geschafft, Gottes Liebe zu beeinträchtigen. Er hat sich in seiner Liebe noch nie dadurch einschränken lassen. Und seine ewige Herrlichkeit wird dadurch auch nicht kleiner gemacht, sondern sie hat ein übermäßiges Gewicht. Und das sagt Paulus, wenn wir darauf schauen, müssen wir nicht fixiert sein auf das, was uns runterzieht. Das ist immer noch da, wir haben damit zu tun. Aber du hast Kraft, weil das andere das nicht nur überstrahlt, sondern das hat mehr Gewicht. Und das hat Bestand. Das zweite Unsichtbare, auf das Paulus hinweist, wo er sagt, schaut darauf, wir schauen auf das Unsichtbare, ist das mit dem Körper. Zelt und Haus. Zelt wird abgebrochen, ist ein Provisorium. Das Haus hat eine ewige Dimension. Das wird mal gut gebaut. Hat Gott selbst gebaut, und zwar nicht aus Staub, aus Erde, sondern aus einem ganz anderen Material. In Korinth ist was ganz Verrücktes passiert. Man denkt, das passiert nur in heutigen Zeiten in Kirchengemeinden. Da kamen Leute von außen, so fromme Leute, die sind aufgetreten und die konnten sich sehr gut darstellen. Sie haben aber gleichzeitig Stimmung gemacht gegen Paulus, der diese Gemeinde gegründet hatte. Korinth ist ein Missionszentrum geworden, nachdem sie Gemeindegründung waren. Und sie haben sich als Partner verstanden für Paulus in seiner Mission. Und deswegen hatte auch die Verbindung zwischen beiden eine ungeheure Bedeutung. Interessanterweise hat Paulus von den Korinthern kein Geld angenommen. Es ging also nicht um ein Spendenverhältnis. Aber nun kamen diese Leute, als Paulus weg war, und haben Misstrauen gesät. Die haben gesagt, da heißt es doch, mit Jesus Christus, da hast du keine Probleme mehr, genau, und im Glauben seid in den Triumph Gottes mit hineingenommen worden, in die Auferstehungskraft. Jetzt schaut euch mal diesen kümmerlichen Paulus an. Der kann ja nicht mal gerade stehen. Und das ist so eine schwächliche Erscheinung, wenn der daherkommt. Man sieht, dem geht es ganz selten gut. Also da seht ihr doch, was es mit dem auf sich hat. Also dem kann man nun wirklich nicht so ganz folgen. Und haben die Christen dort durcheinander gebracht. Und die Schwierigkeit war, dass Paulus tatsächlich ganz schön geschunden dastand. Im Korintherbrief erzählt er ein bisschen, was er alles so durchmacht. Vielleicht kennt ihr diese Aufzählung, wo es heißt, was er schon alles, weil er Gesandter von Jesus ist, durchgemacht hat. Da hat er erzählt, er hat Schiffbruch erlebt, er ist unter Räuber gefallen, er hat falsche Brüder erlebt, er hat unglaubliche Sorgen für die Gemeinden, durchwachte Nächte, Hitze und Kälte. Und dann beschreibt er etwas, was seinen Körper betrifft, dass er ausgepeitscht wurde. Und als ich mir doch nochmal genauer darüber Gedanken machte, was denn das heißt, also 40 weniger ein, das heißt, dass danach der ganze Rücken eine einzige offene Wunde ist. Und jedes Mal dürfte er keine guten Nächte mehr gehabt haben, wenn man nicht mehr liegen kann. Und jedes Mal vernarbt der Rücken und jetzt sagt er, ich wurde 5-mal ausgepeitscht. Jetzt stellt euch mal vor, was für einen Rücken der Paulus hatte. Und wenn der irgendwie wieder gewachsen ist, der konnte wahrscheinlich kaum noch gerade stehen. Und der wird nicht viele gute Nächte gehabt haben, in denen er schmerzfrei geschlafen hat. Und ich klage manchmal heute schon über meinen Rücken, nur weil da ein bisschen Abnutzung ist. Dann wurde er gesagt, er ist 2-mal mit Stockhieben versehen worden, 1-mal wurde er gesteinigt. Ich frage mich, wie man das überleben kann. Aber noch mehr frage ich mich, woher nimmt er die Kraft und vor allen Dingen die Entschiedenheit zu sagen, ich bleibe an diesem Dienst dran. Ich bin weiterhin mit Jesus unterwegs, wenn der offensichtlich zutiefst gesundheitsschädlich ist. In der Uckermark habe ich erlebt, dass zu den Geburtstagen immer gewünscht wird, vor allen Dingen Gesundheit. Hauptsache Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ja, wenn du nur dieses Leben hast, dann ist tatsächlich Gesundheit das Wichtigste. Aber dann fragt sich doch, wie kann denn Paulus so einen Dienst machen, der ihm an die Substanz geht und der ihn geradezu zerstört? Und jetzt beschreibt Paulus, warum er das tun kann. Er sagt, ihr Lieben, wir wissen doch, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, dann werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Und er sagt sehr deutlich, in diesem Zelt, in diesem Körper, da seufzen wir und der wird manches geseufzt haben. Ich seufze ja schon nach einer Nacht, wo ich nicht gut schlafe. Er seufzt nicht nur, er sagt, deswegen wünsche ich mir natürlich einen ewigen, einen herrlichen Körper. Und den wird uns Gott geben. Er hat also nicht nur die Perspektive, alles kommt auf die Gesundheit jetzt an, sondern es kommt darauf an, dass ich eine Perspektive habe und Gott schafft mir einen Körper, der intakt ist und der ewig ist und der sozusagen etwas von der Herrlichkeit Gottes sogar widerspiegelt, von seiner Würde. Ich habe den Eindruck, als Paulus das hier beschreibt, er hat da schon Eindruck von bekommen. So lebendig beschreibt er das und trotzdem sucht er nach Worten, um das zu beschreiben. Das ist also der Grund, warum Paulus weiterhin ein solch, ja, manchmal geradezu, ja, an die Substanz gehenden, zerstörenden Dienst tun kann. Er sagt, wisst ihr, ich schaue auf das Unsichtbare, das kommt. Und da sehne ich mich auch danach, dass das kommt. Er spricht von einem Wohnungswechsel vom Zelt in das Haus, das Gott gemacht hat. Und er sagt, das wird klasse. Ich freue mich drauf. Aber noch geht es darum, hier dem Auftrag von Jesus nachzukommen und diese Perspektive, nicht Vertröstung, die Perspektive hilft ihm, hier ganz mit Jesus unterwegs zu sein. Davon nimmt er die Zuversicht. Und wenn man jetzt fragt, aber woher bist du dir denn so sicher, dass das auch so klappt? Sagt er, wisst ihr, meine Zuversicht, meine Gewissheit schöpfe ich daraus, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist sozusagen die erste Teillieferung der himmlischen Welt. Der Heilige Geist ist der Geist, der ewig ist. der unzerstörbar ist, den legt Gott in unsere Herzen. Und das ist sozusagen der erste Teil dieses göttlichen künftigen Wesens. Deswegen habe ich so eine Zuversicht, schreibt er. Das dritte, die dritte Perspektive auf das Unsichtbare, das war auch der Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben. Wir alle müssen einmal vor Christus in seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Wir haben es heute anders übersetzt gehört, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ich glaube, das würde jemand in meinem Umfeld erstmal überhaupt nicht verstehen können. Um was geht's denn da? Ich glaube, dass viele von euch wahrscheinlich einen Eindruck haben, und ich weiß nicht, welche Emotionen sich für euch damit verbinden. Für Paulus ist das eine gute Botschaft. Und er sagt, ich schreibe euch das jetzt nicht als eine Drohpredigt. Ihr müsst Angst haben vor dem Richterstuhl Christi. Er sagt das vielmehr, um deutlich zu machen, mit welcher Orientierung er lebt und warum er sich der Gemeinde gegenüber vertrauenswürdig verhält. Diese Reiseprediger, die haben ja Misstrauen gesehen und haben gesagt, der Paulus, der arbeitet mit Tricks, der manipuliert euch, der meint es nicht ehrlich. Der hat so Hintergedanken und hat es durcheinander gebracht. Und Paulus versucht jetzt, ihnen deutlich zu machen, dass er aufrichtig mit ihnen umgeht. Dass sie ihm vertrauen dürfen, dass er direkt, offen, immer mit ihnen umgegangen ist. Und er sagt, wisst ihr, meine Perspektive ist, warum ich aufrichtig mit euch umgehe, ist, ich muss doch ohnehin offenbar werden vor Jesus Christus. Es bringt doch gar nichts mit dieser Perspektive, euch irgendein falsches Spiel vorzumachen. Ich weiß doch, es geht auf Christus zu und dann wird ohnehin alles offenbar. Jedes falsche Spiel kommt dann auf und dann sieht es nicht gut aus. Also, deswegen ist meine Ausrichtung, aufrichtig mit euch umzugehen, weil ich möchte, dass es Jesus gefällt. Ich habe ja auch Schlosser gelernt und bei den Schlossern, die richten auch öfters mal Metalle gerade. Ne? Da hat es irgend so ein Stahl oder sowas verdreht und verbogen und dann richtest du, heißt es, dann wird es gerichtet. Nämlich wieder gerade gemacht. Und im Grunde geht es vor dem Richterstuhl Christi genau darum, dass alles, was so verdreht und verbogen ist, dass das wieder gerichtet wird, in Ordnung kommt. Und dass das, was falsch, was Lüge, was böse ist, das muss einfach mal aus dem Himmel auch draußen bleiben, aus Gottes neuer Welt. Das passt dann nämlich gar nicht rein, das ist nicht kompatibel. Deswegen gibt es nichts Besseres, als wenn wir mit dieser Perspektive leben. Dass wir offenbar werden vor ihm und sagen, Herr, verändere mein Leben schon jetzt, dass möglichst wenig zurückbleiben muss. Und ich mit Freude auf dich zugehen kann. Denn das Schöne, was Paulus im Blick hat, ist ja, wenn ich offenbar werde vor Jesus, offenbart er eben auch all das Gute, das, was wahr ist, und er würdigt es. Und spätestens dann wird es sich gelohnt haben. Wir leben im Blick auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und da wünsche ich euch ganz viel Freude und Kraft in der Erfahrung, mit dieser Perspektive zu leben. Amen.